Ja, als Predigttext habe ich heute einen Text mitgebracht aus Lukas 9, Vers 18 bis 27. Und wenn ich es jetzt gleich anfange zu lesen, werden die von euch, die ein gutes Gedächtnis haben, sich wundern. Denn als ich vor 2 Monaten da war, habe ich genau denselben Text gelesen. Nicht, weil mir nichts Neues einfällt, aber weil heute derselbe Text, aber unter ein bisschen anderem Blickwinkel angeschaut werden soll. Ich lese den Text in 2 Hälften und ich lese ihn uns erstmal vor. Lukas 9, Vers 18. Und da heißt es: Und es geschah, als er, Jesus, für sich allein betete. Da waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Das ist dieser Text, und das letzte Mal haben wir uns den angeschaut mit diesem Blick auf Jesus, um den es ja hier geht. Jesus ist der, der hier betet, mit dem Vater spricht, und der Vater sagt ihm, wie immer, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen. Jetzt wird etwas weitergehen, jetzt werde ich was Neues tun. Und Jesus fragt daraufhin seine Jünger: Was sagen denn die Menschen über mich, wer ich bin, die Volksmengen? Und die haben jetzt keine schlechte Meinung von Jesus. Die einen sagen, du bist Elia, einer der ersten Propheten, mit dem es anfing, wo mal Dinge wieder sortiert wurden, was so notwendig war damals in Israel. Oder du bist Johannes der Täufer. Den haben die Leute noch gekannt. Natürlich war Johannes der Täufer. Eigentlich war es ein Kompliment. Gott hat 400 Jahre geschwiegen und durch keinen Propheten mehr gesprochen. 400 Jahre, unglaublich lang. Und dann spricht er tatsächlich wieder, und das war Johannes der Täufer. Und es hieß, das ganze Volk kam hinaus zu ihm in die Wüste, um ihn zu hören, um das zu erleben, wie es ist, wenn Gottes Geist wieder spricht und wirkt. Und Gott hat die Menschen angesprochen durch seinen Geist. Und sie haben sich taufen lassen da. Viele haben sich taufen lassen im Jordan. Und dann wurde er ja umgebracht von Herodes der Täufer, von dem König Herodes. Und die Menschen sagen, ja, wenn Jesus spricht, dann ist dieser selbe Geist, diese selbe Kraft am Wirken. Das ist Johannes der Täufer, er ist wieder auferstanden. Also es war jetzt nicht schlecht, aber doch nicht richtig. Er ist nicht Elia, er ist nicht Johannes der Täufer. Er ist auch nicht einer der anderen alten Propheten. Die Menge hat so ihr Bild über Jesus und diskutiert und ist auch begeistert von ihm in gewisser Weise. Aber sie sehen nicht, wer er wirklich ist. Petrus sagt: Du bist der Christus Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Du bist Gott selbst, der Mensch wurde, um unsretwillen. Und das sagt er nicht, weil er der Petrus ist oder weil er jetzt so lange bei Jesus in der Schule war, 3 Jahre wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Das sagt er, weil Gott ihm das offenbart hat. Und nicht nur ihm, sondern auch den anderen Jüngern. Die Volksmengen, die sehen Jesus mit ihren Augen und hören, was er sagt, mit ihren Ohren und kommen zu ihren Schlüssen. Aber sie erkennen nicht wirklich, wer er ist. Und verstehen nicht wirklich. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht, weil sie nicht gegeben ist. Aber ihnen, den Jüngern, ist es gegeben. Und Petrus sagt: Du bist der Christus Gottes. Und das ist ja was, wo man nie drauf kommen könnte, weil noch nie ist ein Mensch über diese Welt gelaufen, solange es die Welt gibt, so viele Milliarden Menschen, die sie schon gesehen hat, noch nie ist einer über die Welt gelaufen, der nicht so war wie wir, halt geboren und Mensch. Dass Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, der Ewige, der spricht und es geschieht, dass der Mensch wird, wer sollte denn sowas auch erwarten und sowas denken können? Aber er ist es. Er ist der Allerhöchste. der Allerhöchste selbst, kommt in eine Welt, die sich abgewandt hat von Gott, die sich um sich selbst dreht, wo jeder versucht, etwas mehr zu haben, etwas mehr zu bekommen, etwas größer zu werden. Es ist ja eigentlich unsere Geschichte, oder? Dass wir kleinen Menschen versuchen, nach oben zu steigen, etwas zu werden, etwas darzustellen, etwas zu gewinnen. Und dann kommt einer, der nichts mehr gewinnen kann, weil er Gott selbst ist, der Allerhöchste, der Ewige, der von Anbeginn der Zeit in der Herrlichkeit war im Himmel, ein Ort, den niemand verlässt, aber der Mensch geworden ist, sodass es die Leute gar nicht sehen, wer da vor ihnen steht. Nur denen, denen es gegeben ist, die die Stimme dieses guten Hirtens hören, denen die Augen aufgetan werden, wie den Jüngern. Du bist der Christus Gottes. Und denen das so geschenkt wurde, das ist kein Verdienst, oder weil sie es ernst genug meinen, oder weil sie lange genug dabei sind, oder weil der Petrus halt der Petrus ist. Nein, weil Gott, der Vater, es so will und es ihnen schenkt und offenbart. Die das sehen, dass er der Christus Gottes ist, für die sagt Gott, und jetzt möchte ich euch ein zweites zeigen, warum ich meinen Sohn gesandt habe. Warum habe ich ihn gesandt? Warum hat er den Himmel verlassen? Was ist sein Auftrag? Was ist der Weg, den er gehen wird, und auch der Weg, den er gehen muss? Was ist dieser Weg? Und deswegen spricht Jesus plötzlich, und es ist fast wie so ein Bruch. Gerade sagt der Petrus noch, du bist der Christus Gottes, und wir lieben das, und Petrus liebt es. Und dann sagt Jesus, er gebot ihnen niemanden etwas davon zu sagen und sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden, verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das ist der Weg, der ihm bestimmt ist. Und es ist so unglaublich, dass der Allerhöchste kommt, Mensch wird und dann einen Weg geht, wo er der Allerniedrigste wird. Wo er sein Leben, dieses unvergleichliche, einmalige Leben, dieser einzig Geborene, dieses Leben, das die Welt noch nicht gesehen hat, dieses eine Leben, das gibt er in den Tod, um zu dienen, wem zu dienen? Den Menschen zu dienen, Petrus zu dienen, den Jüngern zu dienen, dir und mir zu dienen. Und wenn ich sterbe, dann werde ich auch auferweckt werden. Es wird zu einer Frucht führen. Zu einer Frucht. Dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt, es wird nicht da bleiben. Es wird sich verwandeln. Es wird sterben, oh ja. Aber es wird wieder sprossen und Frucht tragen. Von der gleichen Art. Plötzlich viele. Das haben wir das letzte Mal so gesehen unter diesem Aspekt. Es geht um Jesus und um seinen Weg, um das Geheimnis seiner Person und um dieses Geheimnis seines Werkes. Und das ist etwas, beides ist etwas, was uns Gott der Vater zeigen muss, wo er uns einfach die Augen auftun muss. Du bist Gott tatsächlich und du bist gekommen, um dieses Werk zu tun, diesen Weg zu gehen. Und ich lese jetzt weiter im Text. Er sprach aber zu all den Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, wie sie das Reich Gottes gesehen haben. Und darum soll es heute gehen. Wer mir nachkommen will, sagt Jesus. Und ich hoffe, dass wir das nicht so verstehen, dass das immer diese Predigt ist, die Druck aufbaut und jetzt sagt, jetzt, wer von euch meint es denn wirklich ernst? Wer meint es ernst und wer ist auch bereit, einen Preis zu zahlen und wer ist es heute und morgen und übermorgen auch noch? Und dass man an die eigene Kraft und ins Wollen appelliert. Wer mir nachkommen will, sagt Jesus. Sagt Jesus, er, der gute Hirte ist. Und Johannes 10 beschreibt Jesus das. Johannes 10, Vers 27. Da sagt Jesus zu den Jüngern, meine Schafe, die hören meine Stimme. Warum hören meine Schafe meine Stimme? Weil sie es wollen? Ja, weil ich ihr Hirte bin, ganz einfach, weil ich ihr Hirte bin. Und glücklicherweise haben diese Schafe einen guten Hirten. Denn die Schafe, die einen schlechten Hirten haben, der sie nur verkauft und schlachtet, die hören auch auf ihren Hirten, weil sie seine Schafe sind. Aber die Schafe, die mir gehören, die können sich glücklich schätzen, denn die wollen mir nachfolgen, denn die kennen meine Stimme. Es sind meine und die rufe ich und die hören mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wem sonst? Ich bin ihr Hirte. Sie kennen meine Stimme. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wer mir nachfolgen will, meine Schafe, die meine Stimme hören. Wer mir nachkommen will, den ich suche, den ich finde und den ich auch bewahre. Das sind die, die mir nachkommen wollen. Der verleugne sich selbst. Und das verstehen wir so schwer oder so leicht falsch. Was bedeutet es, er verleugne sich selbst? Und der beste Weg, das zu verstehen, ist auf das Beispiel Jesu zu schauen. Auf das Beispiel Jesu. So wie es seinen Jüngern gerade gesagt hat. Er, der Allerhöchste. Er, Sohn Gottes selbst. In Philipper 2, vielleicht lese ich das jetzt. Ja, da wird es so schön klar, was das bedeutet. In Philipper 2, dieser ganz bekannte Abschnitt, ist ein Lied, das über Jesus gesungen wurde in den frühen Gemeinden. Und da heißt es, habt dieselbe Gesinnung unter euch und dieselbe Liebe und seid einmütig eines Sinnes. Tut nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Habt denselben Sinn. Von welchem Sinn ist hier die Rede? Das ist der Sinn Jesu. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist der Weg Jesu. Er, der Höchste war, hat dieses höchste und größte Leben dafür gesetzt, um unser Diener zu werden. Unser Diener zu werden. All die Jahre war er der Meister und Rabbi und er war der Diener seiner Jünger, der einzige Rabbi, der seinen Jüngern gedient hat, der am Ende sogar ihre Füße gewaschen hat, Sklavenarbeit. Oder Petrus erschrickt und sagt, das darfst du nicht machen. Das stellt ja alles auf den Kopf. Petrus, das habe ich die ganzen 3 Jahre gemacht. Ich bin gekommen, um dir zu dienen, den Menschen zu dienen. Nicht aus Eigennutz, aus Ruhmsucht, sondern in Demut. Den anderen höher achten als sich selbst. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das steht da einfach so da. Und wir tun es schwer, es zu erkennen, was da steht. Er war in Gestalt Gottes. Die Tragik des Menschen ist, dass er versucht wurde, verführt wurde damals, im Garten Eden, von dem Satan, von dem höchsten geschaffenen Wesen überhaupt, der selber aber noch mehr wollte, der selbst Anbetung wollte, sein wollte wie Gott. Und als er daraufhin alles verloren hat und den Richterspruch Gottes über sein Leben ausgesprochen wurde, da hat er dann den Menschen verführt, genau dasselbe zu tun, das er getan hat. Und er hat auch diesem kleinen Menschen, diesem Erdling gesagt, du kannst sein wie Gott. Und der Mensch hat es geglaubt und er möchte sein wie Gott. Und seitdem ist die Welt so, wie sie ist. Und seitdem sind wir so, wie wir sind. Und wir wollen, obwohl wir eigentlich alles verloren haben, denken wir immer, wir wollen es gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wenigstens über anderen Menschen stehen. Wenigstens das. Unbedingt. Weil wenn ich nicht über ihn stehe, dann passiert ja das, was andere wollen. Es muss so das passieren, was ich will. Vielleicht nicht mal aus bösen, eigennützigen Gedanken. Das ist natürlich auch drin. Vielleicht sogar, um was Gutes zu tun, muss ich doch Macht und Einfluss haben. Wenn ich keinen Einfluss habe, kann ich gar nichts tun, gar nichts. Auch nichts Gutes. Also versuchen wir, was zu sein. Versuchen wir, was zu bekommen. Versuchen wir, höher, schneller, weiter, schöner. Das ist der Lauf dieser Welt. So funktioniert die Welt. So funktioniert auch, so sind wir auch geprägt und aufgewachsen. Und dann sagt die Bibel, und da ist einer, der hat alles gehabt, er ist Gott, er war schon immer Gott. Und der lässt es sein und gibt es her. Und wir haben uns versündigt und versündigen uns, dass wir diese Anbetung wollen, die Gott hat, mehr zu wollen, als Gott uns gibt. Und dafür bringen wir die Welt so ins Chaos. Und da ist einer, der ist Gott und gibt all das her. Das ist ja die ganze Geschichte nur umgedreht. Und er gibt alles her und wird Mensch. Wird wie wir, ein Erdling, schwach. Eine Zeit lang geringer als die Engel, heißt es. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten. Der Mensch hätte es festgehalten. Wenn er mal da oben ist, dann wird er es nicht mehr verlassen. Er hat es losgelassen. Und für Jesus war es kein Raub, Gott gleich zu sein. Denn er ist Gott. Er ist Gott. Er musste es sich nicht unrechtmäßig stehlen oder aneignen, wie es der Satan wollte. Er war Gott und hat das losgelassen. Das, wofür wir leben und töten würden, hat er losgelassen. Ihm hat es rechtmäßig gehört. Und er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Mensch. Im Vergleich zu dem, was er hatte, nichts. Und indem er den Menschen gleich geworden ist und die Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde, da erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Da steckt es wieder drin, was er den Petrus gefragt hat. Wer bin ich? Ich, du bist der Christus Gottes. Er steht vor ihm als Mensch, in Gestalt des Menschen. Aber Petrus und die Jünger haben erkannt, du bist viel mehr. Da ist eine Herrlichkeit verborgen hinter diesem Leib. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Du kommst aus dieser Herrlichkeit. Du hast diese höchste Stellung und hast die aufgegeben, um Mensch zu werden. Das haben sie erkannt, das wurde ihnen gegeben. Und diesen Weg, den er geht, was er jetzt vor sich hat, dieses höchste Leben, wofür setzt er es denn ein? Um sich zu erniedrigen. Um ein Diener aller zu werden. Ein Diener der Jünger, ein Diener des Petrus, der Zwölf. Ein Diener all derer, die an ihn glauben sollen, all seiner Schafe, von dir und von mir. Und ein Werk zu tun, das nur er tun konnte. Nämlich diesen Weg, den der Vater für ihn hatte, der ihn ans Kreuz geführt hat. Wo er diese Liebe Gottes, die verborgen war in diesem allmächtigen Schöpfer, der spricht und es geschieht, sich zeigt, dass er sich von ganz oben ganz herabneigt, ganz klein macht, um Menschen zu retten, die sich selbst nicht mehr retten können, die keiner mehr, auf die keiner mehr was wetten würde. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dieses Leben, das er dann in den Tod gelegt hat, ist nicht so vorbei, sondern es bringt Frucht, und darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, über diese Frucht. Er wird auferstehen und er wird Kinder haben, die Gott ihm schenkt. Und die wird er mit sich nehmen zum Vater in die Herrlichkeit. Das ist der Weg Jesu. Aber was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für mich, für mein Christsein? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was bedeutet es? Mir ist es so die letzte Zeit bewusst geworden, dass dieser Text davon spricht, Jesus nachzufolgen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Der eine macht so, der andere macht so, der andere macht so. Es gibt nur einen Weg, als jemand zu leben, der an Gott glaubt, der neu geworden ist durch seinen Geist, der zu seinen Schafen gehört, der seine Stimme hört, der den guten Hirten sieht und kennt. Es gibt nur einen Weg zu leben. Und das ist derselbe Weg, den Jesus gegangen ist. Bedeutet aber nicht, dass wir alle dann irgendwann in Golgatha am Kreuz enden. Das bedeutet es nicht. Er nehme sein Kreuz auf sich. Aber was bedeutet es? Es bedeutet eigentlich, so wie es bei Jesus war, so wird es auch bei jedem anderen sein, der mir nachfolgt. Und es beginnt damit, dass ich ihm die allerhöchste Würde und die allerhöchste Stellung gebe, die du dir nur vorstellen kannst. Die du dir nur vorstellen kannst. Ganz egal, wer du bist, was du bist, was du zustande bringst, was du getan hast oder nicht getan hast, was du verbockt hast, ganz egal. Da kommt er und spricht den Menschen zu. Jesus und die Apostel, die er dann auch losschickt und die das genau dieselbe Botschaft haben, die den Menschen zusprechen, egal ob gut oder böse, egal ob sie gerade geschrien haben, kreuzige ihn oder nicht, egal, der ihnen sagt, dieser Jesus ist gekommen, gestorben für dich und für deine Sünde. Und durch den Glauben an ihn bist du gerecht vor Gott. Bist du gerecht vor Gott. Und du bekommst etwas von seinem Geist, von seiner Art, von seinem Leben. Das, wie heißt es von Jesus? Er war in Gestalt Gottes. Du bekommst von dieser Art Gottes, von dieser Kraft Gottes, der Geist Gottes ist nichts anderes als Gott. Du bekommst davon. Und ich schenke es dir. Und ich gebe dir etwas, was du nicht wieder verlieren kannst. Und was dich in die höchste Stellung überhaupt setzt. Ist euch das aufgefallen, wenn ihr die Bibel lest? Das kommt oft vor. Diese Stellung, die wir vor Gott haben, wo wir uns ein bisschen wundern, wieso passt es zusammen mit meinem Leben, mit meiner Schwachheit, mit meiner Schuld und so. Wie passt es zusammen? Wie kann Gott so von mir sprechen? 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Da schreibt der Johannes an die Christen damals und heute. Und er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wenn wir zu Kinder Gottes werden, dann sind wir so wie er, wie Jesus, seine Brüder, seine Schwestern. So wie er, Kinder Gottes. Er ist der Sohn Gottes. So wie er. Und wisst ihr was? Ihr werdet es nicht nur sein, ja, ihr werdet es sein in Vollkommenheit auf eine ganz andere Art und Weise, sichtbar. Aber er sagt, und ihr seid es jetzt schon. Ihr seid es jetzt schon. Durch das, was Jesus getan hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung, bekomme ich etwas als sein Kind, als der, der an ihn glaubt. Und das habe ich jetzt schon. Ich bin sein Kind. Die allerhöchste Stellung. Ich kann nicht mehr bekommen. Das Leben, Gott selbst kann dir nicht mehr schenken, als er dir schon geschenkt hat. Es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Verstehen wir das? Genauso wie Jesus der Allerhöchste war und dann einen Weg geht, den nur er gehen konnte, weil er diese hohe Stellung hatte, beginnt unser Weg auch damit, dass Gott uns eine Stellung gibt, die so viel größer ist, als wir es uns nur vorstellen können. Wir sind Kinder Gottes. Und was sollen wir tun als diese Kinder Gottes? Denselben Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Und es nicht für uns gebrauchen oder uns dienen lassen oder uns huldigen lassen, sondern mit diesem Größten, mit der zur höchsten Stellung zum Diener aller werden, zum Diener des Nächsten werden, zum Diener und Helfer dessen werden, der meine Hilfe gebrauchen kann. Das ist der Weg Jesu. Das bedeutet es. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Das beginnt damit, dass Gott uns etwas schenkt, was wir gar nicht fassen können. Weil ich kann ja nur etwas loslassen, was mir voll geschenkt wird. Gott schenkt mir diese höchste Stellung überhaupt. Und er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. In diesem Abschnitt, es endet dann mit diesem Hinweis auf das Reich Gottes. Und wenn wir in unserem Bibelkreis lesen wir gerade zurzeit diesen Text, deswegen mag ich ihn auch so, und wir lesen ihn dann langsam und kommen aber gründlicher. Und ab diesem Lukas 9, wo Petrus sagt, du bist der Christus Gottes, beginnt Jesus ihnen zu zeigen, dass er leiden und sterben muss. Und die Jünger hassen es. Und die können es nicht ertragen. Und die kämpfen dagegen. Der Petrus kämpft dagegen. Bloß nicht. Das widerspricht unserem ganzen Menschsein. Es macht uns Angst. Das darf nicht sein. Jesus, das ist doch schön, dass du diese höchste Stellung hast. Nutz sie für was Gutes. Werde König. Wer wird sonst König? Du musst König werden. Nutz ihn. Wir müssen doch unsere Macht und Stellung nutzen, um was Gutes zu bewirken. Und Jesus tut es nicht. Petrus wird fast verrückt. Warum willst du das in den Tod geben? Dich gefangen nehmen lassen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und den Mächtigen? Warum? Was soll daraus werden? Macht ihm Angst. Aber Jesus sagt, das ist der Weg, wenn ich den nicht gehe, wenn ich das nicht getan habe, wirst du nicht diese Kraft aus der Höhe erfahren. Ich gehe diesen Weg für dich. Ich muss ihn gehen, bevor ich denn nicht gegangen bin. Sag niemand davon. Und ab da spricht Jesus dreimal über sein Tod und Auferstehung. Und jedes Mal gibt es eine riesen Diskussion und Ärger unter den Jüngern. Und jedes Mal fangen sie an zu streiten, wer der Größte ist, wenn wir dann die Evangelien lesen. Das findet man in drei Evangelien. Und jedes Mal. Und dann spricht Jesus ständig, ständig, ständig vom Reich Gottes. Und wenn man das so liest, denkt man, was ist denn das? Da springt ja der Text immer hin und her. Also, wie gehört es denn zusammen, dass Jesus stirbt und das Reich Gottes? Wie gehört es zusammen? Ständig spricht er vom Reich Gottes in ganz vielen Bildern und Vergleichen. Und etwas, was die Jünger dann verstehen durften, weil Gott es ihnen erklärt hat, genauso wie Gott es ihnen offenbart hat, dass er der ist, der Sohn Gottes, hat Gott ihnen auch offenbart, wie dieser Weg Jesu und dieser Tod Jesu und dieses Reich Gottes zusammengehört. Wie das zusammengehört. Und das Geheimnis ist, worauf der Petrus nie gekommen ist, worauf ich nicht gekommen ist, worauf keiner kommt, dass auf genau diesen Weg, den der Petrus so wenig mag, es Gott geschafft hat, sein Reich zu gründen, dass das Reich Gottes auf diese Art und auf keine andere Art gegründet und gebaut wird. Ganz anders als die Welt. Deswegen kann es kein anderer verstehen und keiner sehen. Auf diese Art hat Jesus das Reich Gottes gegründet. Er ist der Eckstein. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung wurde dieser Eckstein gelegt, festgelegt. Und auf diesem Eckstein sind dann die Apostel und die Kirche und all die lebendigen Steine gebaut. Auf welche Art und Weise, dass er der Allerhöchste dieses Leben gegeben hat. Als Lösegeld. Eingesetzt hat für uns. Und als das die Jünger verstanden hatten, sind sie diesen genau denselben Weg gegangen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Der Petrus und die anderen, genau dasselbe. Haben verstanden, ich habe die größte Ehre überhaupt. Nicht, weil ich der Petrus bin, weil ich drum kämpfe, weil ich begabter bin oder fleißiger oder ernsthafter. Gar nicht. Das hat ihn ja nur dazu geführt, dass er Jesus verleugnet hat und alles verloren hat. Die eigene Kraft, die eigene Anstrengung. Aber das, was du hast, hast du, weil ich es dir schenke. Das habe ich dir schon geschenkt. Du kannst nicht mehr haben, Petrus. Du bist mein Kind. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, schreibt Paulus. Es beginnt mit der Gerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht. Und er schenkt uns seinen Frieden und die Freude im Heiligen Geist. Und mit dieser höchsten Stellung, Petrus, sollst du jetzt so wie ich zum Diener werden. Von den Menschen, die mich verstoßen haben, die geschrien haben, Kreuzige, die dich verstoßen werden, die dich auspeitschen werden, die dich anspucken werden, so wie mich. Aber werde du ihr Diener. Und so wie ich das getan habe und dadurch mein Reich gebaut wurde, wirst du das tun. Und es wird das Reich Gottes dadurch gebaut werden, dadurch, auf diese Art und Weise. Wenn wir dann nur umblättern, diese zweite Leidensankündigung, wie ich gesagt habe, und wieder die Überlegung, wer ist der Größte unter den Jüngern. Und dann nimmt Jesus ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Ihr Großen. Wenn ihr es dann verstanden habt, dass ihr nicht groß seid, weil ihr die auserwählten 12 Apostel seid, sondern ihr seid groß, weil ich euch zu meinen Kindern gemacht habe, weil ich euer guter Hirte bin. Weil ihr meine Stimme hört, weil ich euch auch heimführe, weil ich euch meinen Geist geben werde, der euch zu meinen Kindern, Söhnen und Töchtern macht. Wenn ihr das verstanden habt, dann geht diesen selben Weg und gebt das, was ich euch schenke und dient damit den Kleinsten. Irgendein dahergelaufenes Kind in die Nase läuft. Und wenn du dich dessen annimmst und ihm hilfst, nimmst du mich auf. Und so wird mein Reich gebaut. Und nicht anders, Petrus. Und die Welt kann es nicht verstehen. Und die kann es wirklich nicht verstehen. Weil es unserem Sinn so sehr widerspricht. Deswegen brauchen wir auch einen neuen Sinn und einen neuen Geist. Und diese Art Jesu muss uns erfüllen. Unser Denken neu machen. Sonst können wir es gar nicht sehen. Und können wir auch nicht folgen. Aber was für eine gute Botschaft. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn übrigens, was ist denn die andere Möglichkeit? Wer sein Leben retten will, der wird es doch verlieren. Selbst du kannst nicht mehr dein eigenes Leben retten. Was willst du denn Gutes tun in dieser Welt, aus deiner Kraft, aus deinen Möglichkeiten? Was willst du denn Gutes tun? Du kannst ja nicht mehr dich selbst retten. Wen willst du denn sonst retten? Kannst du doch gar nicht. Du wirst dein Leben verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, dieses Leben, das ich ihm schenke, dieses höchste Leben, in den Dienst stellt für den Nächsten, für den Kleinsten, der wird das Leben gewinnen. Und auf diese Art und Weise wird mein Reich gebaut. Wer sich meiner Worte schämt, vorher sagt er zu ihnen, ihr, die ihr mir nachfolgen wollt, er spricht über die Jünger, und sagt, und die, die nicht zu meinen Schafen gehören, die das nicht erkennen können, die meine Worte nicht hören, die sie schon hören, aber nicht verstehen, weil sie nicht die Ohren haben, die Gott ihnen schenkt, die sich meiner und meiner Worte schämen, weil sie diesen Geist Gottes nicht haben und diesen Weg Gottes nicht verstehen können. Und dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er wiederkommt, in diese Herrlichkeit des Vaters und der Engel. Aber euch sage ich in Wahrheit, sind einige unter euch, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Ich habe das letzte Mal gesagt, ja, das trifft tatsächlich auf 3 zu, die dann gleich im Anschluss dann auf dem Berg der Verklärung dabei sind, Jesus sehen. Und die sehen wirklich die Herrlichkeit mit ihren Augen. Aber ich glaube, dieser Text soll auch auf dich und mich zutreffen, dass wir nicht sterben und eingehen in die Herrlichkeit, bevor wir das Reich Gottes sehen. Wie können wir das Reich Gottes sehen, wenn wir diesen Weg Jesu gehen? Uns freuen über das, was er uns schenkt. Diese höchste Stellung, die wir haben, durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seinen Geist. Wir sind Söhne und Töchter. Und mit dieser höchsten Stellung nicht uns selbst feiern und dienen, sondern dem Nächsten dienen. So wird das Reich Gottes gebaut. Und so sehen wir, hier schon kommen wir dem Himmel am Nächsten. Die Jünger haben es erlebt. Und die haben es erlebt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Umstände waren nicht so, dass sie Friede und Freude gebracht hätten zur Zeit der Jünger, der Apostel. Aber das Reich Gottes wurde gebaut. Ein ewiges Reich. Vielleicht schließe ich mit diesem Text aus Daniel 2. Ich muss es vielleicht nicht lesen, sondern euch nur beschreiben. Da wird Daniel zum König Nebukadnezar geholt, zu diesem ersten und größten Weltherrscher. Der hat einen Traum gehabt, von dem er genau wusste, das ist bedeutend. Gott selbst hat mir diesen Traum geschenkt. Ich muss verstehen, was dieser Traum bedeutet. Und er war doch so klug, dass er nicht seinen Wahrsagern diesen Traum erzählt hat, weil die hätten ihm irgendwas erzählt. Ja? Sondern er gesagt hat, wenn das ein Traum ist von Gott, muss Gott mir das auch sagen und ich muss sicher sein, dass das die richtige Deutung ist. Es ist wichtig, ich muss es wissen. Und er hat gesagt, ihr müsst mir den Traum sagen und die Deutung. Nur dann weiß ich, dass es wahr ist. Und die sagen, kein Mensch kann das, keiner kann das. Und dann wurde der König eben wütend, wie diese Herrscher da immer leicht wütend wurden, dann wurden alle getötet. Und dann erfährt er Daniel davon und er betet 3 Tage lang, sagt Gott, vielleicht sagst du mir das. Und Gott erbarmt sich und sagt ihm diesen Traum. Und dann kommt er zum König, sagt ihm diesen Traum und die Deutung. Und er sieht ein Bild, das Weltreiche verdeutlicht. 4 Weltreiche, das goldene Haupt, das ist babylonische Weltreich und dann die Brust aus Silber, das Reich der Meder und Perser, das dann dem nachgefolgt ist, dann das Reich der Griechen aus Bronze und dann das Reich Roms, das 4. Weltreich, aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Und dann sah dieser König, wie ein Stein, nicht von Menschenhand, nicht durch menschliches Zutun, kein menschliches Reich, sondern ein Stein anfängt zu rollen und er rollt und rollt, trifft dieses Bild an den Füßen des zerfällt und wird vollkommen zu Staub zerstört. Und der Wind bläst es weg, als wäre es nie da gewesen. All diese Reiche, dieses Bild ist furchtbar. Wer es sieht, bekommt Angst. Es ist einschüchternd. Stellt euch ein Weltreich vor. Was kann ich dagegen tun? Damals, das Römische Reich, zur Zeit Jesu. Heute, was ist Weltreich? Amerika. Was kann ich dagegen tun? Die machen, was sie wollen. Es ist einschüchternd. Und dann kommt dieser Stein nicht von Menschenhand, von Gott losgefahren. Wer ist dieser Stein? Das ist genau Jesus, der Stein des Anstoßes, an dem sich die Menschen stoßen. Weil seine Art so anders ist, weil er mit Macht gar nichts am Hut hat. Er, der alle Macht hatte, niemals Macht einsetzt, als Kind in der Krippe geboren wird, nicht im Tempel, sich nicht huldigen lässt, keinen Platz hat, wo er sein Haupt hinlegt, nicht im Himmelbett schläft. So ganz anders. Aber er ist dieser Stein des Anstoßes, der diese Weltreiche zerstört, richten wird. Und der jetzt ein Reich baut und dieser Stein, der wuchs und wuchs und wurde größer als alle anderen. Das hat sich, was damals der Daniel geschaut hat, er hat es noch nicht verstanden, aber zur Zeit Jesu wurde die Deutung gegeben. Das ist Jesus. Und sein Reich begann vor 2000 Jahren. Und es wächst und wächst und wächst. Und es ist ein ewiges Reich. Es kann nicht angetastet werden. Von keinem Herrscher dieser Welt, so sehr sie es auch wollen. Vom Satan nicht angetastet werden, so sehr es auch versucht. Es geht nicht. Es ist ein ewiges Reich. Und wie wird dieses Reich gebaut? Indem Jesus, der Allerhöchste, zu unserem Diener geworden ist, sein Leben in den Tod gegeben hat. So wurde das Reich Gottes gebaut. So hat es begonnen. Und so wird es gebaut und wurde es gebaut und wird es gebaut werden und auf keinem anderen Weg. Und es ist ein Reich, das bleibt. Und einige sollen nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und es verstehen dürfen und sich darüber von Herzen freuen. Ich bete noch kurz mit uns. Lieber Vater, ich danke dir für diese große Liebe, die da sichtbar wird. die in dir verborgen war von Anbeginn der Zeit, die sichtbar wurde durch deinen Sohn und durch das, was er getan hat. Jesus, diese Macht, diese unglaubliche Macht, Herr Jesus, was du da tust, was du getan hast, ist eine neue Schöpfung, ist es unmöglich, etwas Tote auferweckt. Ein Weg gefunden, wo es keinen Weg mehr gab. Herr Jesus, auf diese Art, die dich alles gekostet hat, auf diesen Weg, auf diesen Preis, den du bezahlt hast, hast du den Anfang gemacht. Auf diese Art, die uns so missfällt, wurde dein Reich gebaut. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und dass wir das doch erkennen dürfen, dass es kein Unglück war, sondern du wolltest es und der Vater wollte es. Es musste so sein. Dieser Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass du dadurch die Tür geöffnet hast für jeden, dass er ein neues Leben bekommt. Dass ich eine Stellung bekomme, geschenkt, nichts dafür getan und werde auch nie was dafür tun können. Eine Stellung, wo ich nicht mehr bekommen kann. Du kannst nicht mehr geben. Das ist dein Sohn, deine Tochter. Und dass du mir das gibst, damit ich mit all dieser Würde, mit all diesen, mit dieser göttlichen Kraft, mit dieser göttlichen Berufung, den Nächsten sehe, das kleine Kind, der meine Hilfe braucht und ihm diene, so wie du uns gedient hast. Oh Jesus, schenk es doch.